Die Bibel ist voller Berichte davon, wie Menschen Gott begegnet waren und wie sie mit mehr oder weniger Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt haben. Und das ist uns ja überliefert worden zum Vorbild, als Herausforderung für uns, dass wir so sagen können, wie Gott vor Jahrhunderten, Jahrtausenden reagiert hat, so reagiert er heute auch noch. Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. So lesen wir das in der Bibel. Und deshalb ist hier eine spannende, dramatische Geschichte, die sich vor 3000 Jahren, also rund 1000 Jahre vor Christus, ereignet hat. Den meisten von uns wird der König David wohl bekannt sein. Nur wenige Kapitel vorher, nämlich im 1. Samuel 16, da wird beschrieben, wie der Prophet Samuel, der Richter in Israel, den David in Bethlehem gesalbt hat zum künftigen König für Israel. Und dazwischen kommen dann Ereignisse, die uns auch wohl bekannt sind, wie David kämpft gegen Goliath. Und dann ist erstmal glorios, er feiert Hochzeit mit Michal, der Tochter des Königs Saul. Und dann kommt aber über Jahre hinweg diese Zeit, wo sich der David verstecken musste, weil Saul Angst hatte, dass ihm und seinen Söhnen das Königtum weggenommen werden würde. Und gerade dabei sind wir jetzt auch im 1. Samuel 24 mit der Geschichte, die wir gerade gehört haben. Eine dramatische Geschichte. Im Großen und Ganzen läuft es ja darauf hinaus, da ist der Saul, der möchte um jeden Preis den David umbringen, habhaft werden. Es scheint sogar für David relativ aussichtslos zu sein, denn wir sehen, da nimmt er 3000 Soldaten, der Saul, und es scheinen Elite-Soldaten zu sein. Es wird ja gesagt, die besten Soldaten, die es in Israel damals gab. Und mit denen zieht er los, um David zu jagen. An anderen Stellen lesen wir, dass David schon ein paar hundert Mann gehabt hatte, die mit ihm unterwegs waren, aber zu diesem Zeitpunkt gerade nicht. Zu diesem Zeitpunkt waren sie offensichtlich gerade beim Wasserholen. Das wird uns ja auch erwähnt. Es gibt da die Böckchenquelle, Engedi. Für diejenigen, die schon einmal in Israel gewesen waren, die haben möglicherweise auch diese Oase besucht. Sie befindet sich nämlich direkt am Toten Meer. Also das heißt, wenn wir jetzt in Engedi wären, könnte man von da aufs Tote Meer herunterschauen. Und wer das auch auf Bildern mal gesehen hat, die ganze Umgebung ist eigentlich kahl und öde. Ist wüstenmäßig, da regnet es nur ganz, ganz selten. Alles total vertrocknet, das Wasser des Toten Meeres vollkommen ungenießbar. Aber es gibt am Rande dieses Felsenbeckens, da gibt es eben so ein paar Oasen und eine ist die von Engedi. Heute Nationalpark, das heißt, man kann da hingehen, spazieren gehen. Es gibt dann so drei Wasserfälle, wo das Wasser herunterfließt. Und auch damals, da waren eben die Steinböcke, deshalb auch der Name der Quelle, Engedi, Böckchenquelle. Und dahin ist David mit seinen Männern gegangen, um Wasser zu holen. Also viele der Ausleger vermuten, dass David während dieser Zeit in der Bergfeste Adulam gewesen war, so steht es auch in der Bibel, und dass das möglicherweise in Verbindung steht mit Masada, diesem alleinstehenden Felsen, auf dem auch hinterher der Herodes eine Festung gebaut hat und den man heute auch besichtigen kann, der sich sehr gut verteidigen lässt. Wir wissen es aber nicht hundertprozentig. Jedenfalls ist David mit nur relativ wenig Männern unterwegs. Woraus können wir da schließen? Unter anderem, dass diese Männer sich in der hinteren Ecke einer Höhle verstecken können. Und die Höhlen in diesem Gebiet, das ist ja auch ganz in der Nähe von Qumran, was einige kennen werden, weil da gab es ja 1948, hatte man dort so uralte Bibelhandschriften entdeckt, wie die Jesaja-Rolle, die heute in Jerusalem ausgestellt ist, etwa geschrieben um das Jahr 150 vor Christus, also sehr, sehr alt. Und da gab es einige solcher Höhlen. Die Höhlen, die dort in der Nähe sind, sind aber alle nicht so wahnsinnig groß. Wenn also David mit seinen Männern hinten in der Höhle sein konnte, um sich zu verstecken, dann waren das nicht viele, vielleicht 20, 30, 40 Leute maximal, wahrscheinlich eher weniger. Und da merken wir dann auch sehr schnell, warum die in diese Höhle gegangen sind. Denn sie hatten ja keinerlei Chance, im offenen Kampf gegen die Truppe von 3000 Elitesoldaten bestehen zu können. Also dann ging das einzige Verstecken. Und in einer kahlen Einöde, wo es dann keine Sträucher gibt, hinter denen man sich verstecken kann, oder Bäume, sondern wo es dann nur kahle Felsen gibt, da ist es halt schwierig, sich zu verstecken. Wenn jetzt die Armee kommt mit den 3000 Leuten und sie sehen den David gerade weglaufen, ja, dann hinterher und dann versuchen sie ihn einzufangen, so hat sich David überlegt, wir probieren das, ist ein Risiko, aber wir nehmen eine dieser Höhlen, die am Weg sind und da verstecken wir uns und hoffen, dass die Armee von König Saul einfach vorbeizieht, dass die uns gar nicht bemerken, weil alle Höhlen werden die nicht untersuchen, da gibt es zu viele da in der Umgebung und dann muss das ein Schreck für sie gewesen sein. Als gerade vor dieser Höhle, wo sie hinten drin gewesen waren, die ganze Armee zum Stehen kommt. Und wahrscheinlich musste David damit rechnen, die haben uns entdeckt. Irgendjemand hat uns gesehen. Jetzt wird gleich die Armee da auch hereinkommen. Oder sie werden uns ausräuchern oder was weiß ich werden sie tun oder belagern. Aber genau das passiert nicht, sondern auch ein König muss eben mal sein Geschäft erledigen. Und wenn er nun mit seiner Truppe unterwegs ist, auch für einen König ist das blöd. Nicht so auf freiem Feld, auch kein Busch, wie gesagt, da, hinter dem man sich verstecken könnte. Also der will sein Geschäft erledigen und wo tut er das? Denkt er, gehe ich in die Höhle, draußen die Armee ist ringsherum, mir kann ja gar nichts passieren. Aber vor den Soldaten da so zu machen, ist ja auch schlecht. Also er geht in die Höhle, denkt, er ist da ganz alleine, entledigt sich seines Obergewandes, damit er dann besser sein Geschäft erledigen kann. Und die ganze Zeit zittert der David hinten in der Höhle. Wir können uns auch die Frage stellen, warum hat der Saul die denn nicht gesehen? Also denn die waren ja nicht weit entfernt. Wir merken auch, der David, der kommt direkt dahin, der muss nicht erst einen langen Weg zurück verfolgen, sondern ist direkt bei dem Saul. Höchstwahrscheinlich hängt das damit zusammen, was einige ja auch kennen, wenn man so aus der blendenden Sonne plötzlich ins Dunkel kommt, ja, da sieht man eben nichts mehr, weil die Augen daran gewöhnt sind, an das Helle. Und dann scheint erstmal alles total dunkel. Das würde jetzt erstmal 5 Minuten brauchen, ehe er da in der Höhle unterscheiden kann, was da drin ist. Also vermutlich, der Saul ist noch geblendet, geht in die Höhle rein, denkt sich nichts Böses, auch alles ruhig. Seine Armee von 3000 Leuten vor der Tür, da kann ja auch nichts passieren. Und dann konzentriert er sich da, sein Geschäft zu erledigen. Und währenddessen schleicht sich David hin. Und manche haben sich vielleicht auch gefragt, ja, warum merkt der Saul das denn nicht, wenn da von seinem Obergewand was abgeschnitten wird? Ja, der merkt das nicht, weil das Leben neben ihm liegt. Das heißt, das hat er gar nicht an. Das, wenn da reiner zupft oder so. Das heißt, während er sich da konzentriert auf sein Geschäft, ist der David dann, zack, der schneidet da was ab. Und als dann der Saul wieder draußen ist, dann wartet er einen Moment und der hat sich etwas entfernt. Und dann kommt er raus und jetzt hat David Mut. Jetzt bekennt er, dass er den Saul da getroffen hat, dass er ihn auch hätte töten können. Und hier merken wir, hier greift Gott ein, spricht ins Gewissen von Saul. Der kommt nicht her und befiehlt seinen Männern, da ist David, nehmt ihn, tötet ihn. Sondern plötzlich spricht Gott in seinem Gewissen zu ihm, Saul, was du da machst, ist doch vollkommen daneben. Dein Feind, den du verfolgst, der dir nichts getan hat, der hätte dich jetzt töten können. Hat es nicht getan und deshalb sagt er am Ende ja, David, du bist gerecht und ich bin ungerecht. Das, was ich mache, das war falsch, was du machst, ist richtig und ich weiß, dir wird in der Zukunft das Königtum gehören. Hier hat Gott in das Herz des Saul hineingesprochen und er hat eine vollkommen innerliche Kehrtwende und er ruft seine Soldaten zurück und die gehen wieder nach Hause und jetzt ist die Verfolgung abgebrochen. Wir merken, dass der Saul dann sehr schwankend war. Wenig später macht er sich wieder auf den Weg, um David zu fangen und ihn wieder umbringen. Und das Ganze endet dann ja auch am Ende des 1. Samuel-Buches, wo Saul mit seinen Söhnen in der offenen Schlacht umkommt und dann erst Jahre später David König wird. Also dramatische Geschichte und mit vielen Wendungen darin, wo wir sagen können, das ist ja alles höchst unwahrscheinlich, wie das passiert. Wenn wir uns die Geschichte anschauen, dann hat sie auch einiges mit dem zu tun, was wir heute Morgen schon von verschiedener Seite aus gehört haben. Denn auch der David befindet sich ja hier in einer scheinbar aussichtslosen Lage. Bei ihm ist es nicht eine Krankheit, mit der er nicht weiß, richtig umzugehen. Bei ihm ist es eigentlich eine aussichtslose militärische Lage, die aber höchstwahrscheinlich zu seinem Tod führen wird. Da ist die große Armee, er kann ihr nicht ausweichen, er versteckt sich in der Höhle. Jetzt steht die Armee noch vor der Höhle, es sieht eigentlich so aus, es ist vorbei. Und kämpfen lohnt sich bei solch einer Überlegenheit eben auch nicht. Und das, was hier das Überraschende ist, eben die Armee hat nicht gemerkt, dass da der David mit seinen Leuten drin ist. Ja, sogar noch stärker, der König, derjenige, der dort regiert und zu bestimmen hat, geht ohne Waffen, ohne irgendwelche Gegenwehr in die Höhle, begibt sich in die Macht von David sozusagen, ohne das zu wissen. Und hier hat Gott die Situation vollkommen verändert. Und zwar ohne irgendwelche eigenen Pläne. Gott hat eingegriffen und das, wo David in diesem Moment keine Lösung von sich aus wusste, denn das Ganze war ja nicht von ihm geplant, da hat Gott einen anderen Weg. Und solche Sachen, die finden wir in der Bibel immer wieder, immer wieder. Wir erleben sie auch im eigenen Leben oder hören sie dann von dem, was andere Menschen erleben, dass Gott Menschenherzen lenkt, ohne dass sie sich dessen bewusst sind, hinter etwas Großartiges dabei herauskommt. Leider eben, wir wissen nicht vorher immer, worauf es hinausläuft. Da haben wir mit Krankheiten zu kämpfen oder mit irgendwelchen anderen schwierigen Situationen im Leben und wissen nicht, wie es weiterläuft. Unsere Lösungsmöglichkeiten sind am Ende, genau wie Davids Möglichkeiten ja auch am Ende gewesen sind. Und da will uns dieses Beispiel des Davids ja Mut machen zu sehen, aber Gottes Möglichkeiten sind ja größer als unsere Möglichkeiten. Gott hat manchmal Lösungen an einer ganz anderen Stelle, wo so gar niemand auf die Idee gekommen wäre. Also hätte der David Gott jetzt vorgeschlagen, was er tun sollte, wäre wahrscheinlich das Gebet: Gott, lass den König nicht merken, dass wir hier in der Höhle sind. Das wäre das Naheliegende. Der zieht vorbei, die sind gerettet. Aber genauso kommt es nicht. Sondern Gott hat einen ganz anderen Weg, der am Ende sich ja noch besser herausstellt, weil mich durch das, was passiert, wird der David auch, der wird der Saul auch wieder zur Ordnung gerufen. Also das, was du machst, das ist ja falsch. So soll man gar nicht handeln. Gott hat noch einen größeren Plan damit, nicht nur dem David das Leben zu retten, sondern auch noch dem Saul ins Gewissen zu reden, dass er hier wiederum eine Möglichkeit bekommt, sein Fehlverhalten einzusehen und grundsätzlich zu verändern. Also hier ein typisches Beispiel dafür, wo Menschen scheinbar vollkommen am Ende sind, gar nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll und wo Gott dann doch noch einen Plan hat und das kann uns Mut machen, wenn wir in Situationen sind, sei es finanzielle Probleme, sei es irgendwas, was ich, da geht was kaputt oder so oder Streit in der Familie oder gesundheitliche Fragen und wir wissen nicht mehr weiter, dass wir nicht einfach sagen, wir kümmern uns nicht drum. Wir tun, was wir tun können. Wie David, der sich da versteckt. Der bleibt nicht auf offenem Feld stehen. Aber dann zu sehen, ja und hier, wir können nicht mehr weiter, aber Gott, nimm du das in die Hand. Führ du das zu einem Ziel, wo du zu es gebrauchen kannst. Und dann werden wir immer wieder erleben, dass Gott das auch tut. Manchmal überraschend in eine ganz andere Richtung, als wie wir das planen. Aber ebenso, dass er da zu seinem Ziel kommt. Noch etwas anderes fällt ja bei der Geschichte auf, nämlich, dass die Männer von David ihm empfehlen, einen durchaus naheliegenden menschlichen Weg zu gehen, um die Verheißung Gottes zu erfüllen. Also die Verheißung Gottes war ja, David, du wirst König in Israel. Und es wäre die Möglichkeit gewesen, David geht hin, schneidet dem Saul die Kehle durch oder ermordet ihn irgendwie anders. Und dann kommt er aus der Höhle heraus, vielleicht so ähnlich wie bei Goliath. Da lesen wir, damals waren Kriege genauso grausam wie heute, dass er dann plötzlich den Kopf des Goliath hat. Hier wäre es ja möglich, er geht nach draußen vor die Höhle, hat den Kopf des Saul. Ja, und was hätten die Soldaten jetzt wohl gemacht? Also welcher Soldat würde für einen toten König kämpfen, der ihn ja nicht mehr beistehen kann? Und sie alle wussten ja von der Prophezeiung, dass David König werden wird. Ich vermute, manche wären etwas erschüttert, erschreckt, aber wahrscheinlich hätten dann alle gesagt, groß ist König David oder irgendwie, denn besser beim künftigen Sieger zu sein, als beim toten König. Vermutlich hätte es geklappt. Vermutlich hätte er sich in dieser Situation die Königsmacht selbst erringen können. Und doch, und das macht die Geschichte deutlich, er hätte das nur tun können, indem er gegen die Ordnung Gottes verstoßen hätte. Denn das sagt David ja deutlich, Gott hat den Saul eingesetzt und es ist auch Gottes Sache, ihn wieder abzusetzen. Nur weil er ungerecht ist, nur weil es mir in den Kram passt, kann ich jetzt nicht hingehen und diesen König einfach ermorden. Eben wie gesagt, obwohl er ungerecht ist, obwohl er falsch handelt, obwohl ich derjenige bin, der darunter leidet. Ich kann das nicht als Ausrede benutzen, um selbst unmoralisch und falsch zu handeln. Das ist David an dieser Stelle eben ganz deutlich. Und deshalb entscheidet er sich gegen diese naheliegende Option. Das fordert uns auch heraus. Denn manchmal kann es so sein, du bist in irgendeiner schwierigen Situation und jetzt bietet sich scheinbar eine gute Lösung an, aber es muss nur ein bisschen unmoralisch sein. Du musst nur jemanden irgendwie überreden, was Krummes zu machen oder irgendwelche falschen Angaben zu machen oder ein bisschen zu lügen oder sonst irgendwas, um dann zu deinem Ziel zu kommen, um das nötige Geld zu bekommen, um die nötige Behandlung zu bekommen. Aber du weißt eigentlich, der Weg dahin, der ist falsch, der ist mit Unmoral verbunden, genau wie an dieser Stelle, wo David sich ganz sicher war, auch wenn es erfolgreich sein kann, wahrscheinlich sogar wird, aber den König jetzt zu ermorden, ist nicht im Sinne Gottes, weil einen Wehrlosen zu töten, auch wenn er mein Feind ist, das will Gott nicht. Und damit kann ich nicht diesen neuen Weg anfangen. Damit kann ich nicht König im Namen Gottes werden, sondern ich muss dabei abwarten, was für ihn aber hieß, erstmal, es geht nicht weiter. Also das heißt, dann werde ich jetzt noch nicht König. Ich weiß noch nicht genau, wie das läuft. Und das ist dann manchmal auch schwierig. Und das sollte uns mahnen. Selbst wenn du meinst, ein scheinbar gutes Ziel auf einem Weg zu erreichen, von dem du aber eigentlich weißt, das ist unmoralisch, das ist nicht im Sinne Gottes, dann gilt es besser darauf zu verzichten und zu sagen, ich warte, bis es eben soweit ist. Also nicht immer gilt es, das Ziel auf eigenem Weg zu erreichen, sondern auch gut zu überlegen, ist der Weg, auf dem ich es erreiche, ist der richtig? Der Weg, sich durchzusetzen gegen irgendwelche Leute, die es böse mit dir meinen, die schlechte Gerüchte verbreiten um dich herum. Oder was weiß ich, ja, du weißt mit der Versicherung, die könnte jetzt ja bezahlen, du musst nur ein bisschen schön lügen, nicht? Und dann, wie das da genau passiert ist, und schon, zack, kannst du das der Versicherung anhängen oder deinem Nachbarn oder so, dann merkst du, vielleicht sogar erfolgreich. Ist doch gut, nicht? Gott will ja, dass es uns gut geht. Nein, da musst du sagen, wenn der Weg falsch ist darin, dann sollen wir die Finger davon lassen, weil Gott will nicht auf unmoralischem Weg gute Dinge erreichen und deshalb hier Nein, so wie David dann auch Nein sagt, obwohl es für ihn sehr verführerisch zu sein scheint. Und eine dritte Sache können wir, glaube ich, auch noch daraus ziehen und die ist manchmal ebenfalls schwer, besonders in einer Zeit, in der wir relativ schnelllebig miteinander unterwegs sind. Also heute geht es ja just in time, also möglichst schnell Dinge zu erledigen. Und hier ist der David ja schon seit Jahren dabei, darauf zu warten, dass die Verheißung Gottes sich endlich erfüllt und er König in Israel wird. Und jetzt könnte er diesen Plan Gottes beschleunigen. Und da geht es nicht einmal nur darum, dass es auf dem falschen Weg ist, sondern es geht generell darum, den richtigen Zeitpunkt abzuwarten, den Gott dafür gesetzt hat, das zu tun, was er tun will. Und so geht es manchmal auch geduldig zu sein, nicht zu schnell dabei voranzugehen. Wir wissen, dass im Neuen Testament wird dann erwähnt, wenn Menschen in der Gemeinde Führungsaufgaben bekommen, ist gut, man soll dafür mutig sein, da steht auch strebt danach, weil das Amt des Ältesten ist ein wertvolles Amt, aber steht dann genauso, setze kein Neuling ein, weil der sich selbst dann überheben wird und dann wird es scheitern und so. Also warte auf die Zeit, wenn du von Gott dafür bereit gemacht worden bist. Wenn du aber bereit gemacht worden bist, dann sei auch dazu in der Lage, dann mach es auch. Dann bleib nicht sitzen und stehen, wenn du jetzt an der Situation bist, dann tu es. Nur hier wusste David, es ist noch nicht so weit. Ich muss noch warten. Nicht, weil ich zu faul bin oder so, sondern weil Gott hat den Weg noch nicht geebnet. Das, was jetzt möglich wäre, wäre nicht im Sinne Gottes. Also ich muss warten. Und David hatte ja viele Jahre zu warten. Wir lesen das in dem ganzen zweiten Teil des ersten Samuel-Buches. Das dauerte Jahre in Angst, in Unterdrückung, in ungerechter Verfolgung, in Anklagen, wie böse der David ist. Und er trug das alles. Und es war dann eine Vorbereitungszeit, um dann auch wirklich fit zu sein dafür, wo er als König auftritt. Denn das war ja schwierig. Wenn du König bist, dann kann es schnell so sein, dir steigt das zu Kopf. Plötzlich du meinst, selbst alles in der Hand zu haben und die Macht zu haben. Und dafür wollte Gott ihn vorbereiten, dass auch David kein übermütiger, nur auf sich ausgerichteter und seine Möglichkeiten im Blick habender König ist, sondern eben einer, der auf Gott hört. Und die meiste Zeit seines Lebens hat er es ja auch getan. Da, wo er sich dann von Gott entfernt hat, wir wissen das, einige Kapitel später, wo er dann seine Sünde mit der Batseba macht, das ist ja gerade so eine Zeit, da hört er nicht mehr auf Gott. Da fragt er nicht mehr von Gott, was dran ist, sondern handelt nur nach seinem spontanen Bauchgefühl, nach dem, wozu er gerade Lust hat. Aber an dieser Stelle, da hört er nicht lediglich auf sein Bauchgefühl, was ihm innerlich sagt, ja, jetzt kannst du den, und deine Freunde sagen auch noch, bring den um und dann hast du die Macht. Sondern warte auf die Zeit, wenn es dran ist. Aber sei offen dafür, auch wenn die Zeit dran ist, dann loszugehen und das zu machen. aber nicht der eigene Zeitplan. Manchmal braucht es Geduld, weil Gott noch irgendetwas vorhat, noch irgendwas vorbereiten will. Und das geht davon, was weiß ich, du willst heiraten und dann so, okay, vielleicht noch ein bisschen warten, noch ein bisschen kennenlernen. Also nicht aus Unsicherheit oder so, sondern weil ich weiß, ich brauche die Zeit dafür noch. Oder du hast eine wichtige Aufgabe in der Gemeinde, streb darauf zu, arbeite darauf zu. Oder du fühlst dich für die Mission berufen, auch super. Aber dann achte immer darauf, nicht nur, dass dein spontanes Abenteuergefühl ist, sondern dass du meinst, ja, es ist jetzt von Gott dran. Und wenn es dran ist, dann weißt du auch, jetzt wird Gott sich dahinter stellen und wird das zum Erfolg führen. Und so war es bei David ja später auch. Da, wo Gott eingegriffen hat, dann ist David König geworden und ohne dem Plan Gottes vorgreifen zu müssen oder ohne auch auf unmoralischem Weg das zu erreichen, was Gott ihm auf ganz anderem Weg geben will. Also, aus dieser Geschichte, die wir von David lernen können, sehen können, in dieser Zeit, von seiner Berufung als König bis dahin, wo er dann auch König geworden ist, da gibt es zumindest drei Sachen, wo ich glaube, dass wir die heute Morgen für uns mitnehmen können. Das eine ist, selbst in scheinbar aussichtslosen Situationen hat Gott eine Antwort, wenn du die nicht siehst und ich die nicht sehe. Hier kommt es ja auch darauf an, dann gerade auf Gott zu vertrauen und zu sehen, Gottes Möglichkeiten sind ganz anders als unsere Möglichkeiten. Und er schafft manchmal Lösungen, die auch nicht nur mein Interesse im Blick haben, sondern auch die anderer Menschen. Wie Gott will auch den Saul ansprechen. Er denkt nicht nur an David und seinen Vorteil, sondern auch an die Situation des Saul. Eine zweite Sache ist, wenn du denkst, etwas Gutes erreichen zu können, etwas für dich Gutes oder für die Gemeinde oder das Reich Gottes, dann vergiss dabei nicht, es gilt trotzdem darum, die Moral, die Ethik von Gott zu berücksichtigen. Etwas scheinbar Gutes auf unmoralischem Weg zu erreichen, das kommt für Gott nicht in Frage. Und das wird David hier auch klar. Und hier handelt er vorbildlich. Und er sagt, selbst wenn ich hier diese Macht erringen könnte, auf dem unmoralischen Weg jemanden zu töten, der da wehrlos vor mir sitzt, das geht nicht, das kann ich nicht tun, das würde mein Gewissen belasten und auch gegen die Ordnung Gottes sein. Und genauso kann es in deinem Leben auch manchmal sein, da scheint sich so ein glorioser Weg anzubieten, wie du aus irgendwelchen Problemen herauskommen kannst, aber denk immer daran, vor Gott auch darum zu bitten, dass dir klar wird, ist das jetzt einer, der mit den Maßstäben Gottes übereinstimmt oder ist das eher so ein eigener Weg, wo ich dann etwas erzwingen will, was von Gott nicht dran ist oder zu diesem Zeitpunkt nicht dran ist. Und eine dritte Sache, warte auf den Zeitpunkt Gottes. Wenn er da ist, dann mach dich auf, dann entscheide dich, auch wenn da noch eine gewisse Restunsicherheit ist. Aber versuche, dem Plan Gottes nicht vorzugreifen, sondern denk daran, es braucht manchmal auch Vorbereitungszeit. Und die Vorbereitungszeit heißt ja nicht nur, zu Hause auf dem Sofa zu sitzen, sondern schon etwas zu unternehmen, schon etwas zu tun, aber es nicht zu erzwingen, sondern zu sehen, diese Zeit braucht es noch, um Erfahrung zu sammeln, um Eigenschaften auszuprägen. Und wenn es soweit ist, dann wird Gott das deutlich machen und dann gilt es doch, jetzt bin ich bereit, jetzt mache ich das auch. Und dann wirst du sehen, gibt Gott dir auch die nötige innere Ruhe und die innere Stabilität, das auszuführen, was Gott für dich vorgesehen hat. Damit möchte ich hier einmal enden und gerne noch mit euch beten. Vater im Himmel, wir danken dir für David. Wir danken dir für das, wo er vorbildlich richtig gehandelt hat, wie in dieser Geschichte im 1. Samuel-Buch. Und dass du ihn damals bewahrt hast vor der scheinbaren unüberwindlichen Überlegenheit des Königs Saul mit seinen vielen Soldaten, wie du ihm das Leben gerettet hast, wie du ihm innerlich Weisheit gegeben hast, nicht falsch und unmoralisch zu entscheiden und wie du an ihm gearbeitet hast über viele Jahre, sodass er dann bereit war, diese Aufgabe als König zu übernehmen. Du siehst auch uns in unseren Lebenssituationen, weißt, wer von uns gerade in großen Schwierigkeiten ist, finanziell, menschlich, gesundheitlich. Und du weißt auch, auf wen das noch zukommt in den nächsten Wochen. Und da möchte ich dich bitten, dass du uns in dieser Zeit diese innere Ruhe und Gewissheit gibst, dass es in deiner Hand ist, dass dir das Ganze nicht unmöglich ist, was da herauskommt, dass du auch irgendeine Antwort und Lösung hast, selbst wenn sie nicht so aussieht, wie wir sie uns wünschen. Aber gib du uns dann diesen Frieden und diese Gewissheit, die uns helfen kann, damit richtig umzugehen. Wir möchten dich auch bitten, dass du uns bewahrst vor falschen Wegen, um scheinbar gute Ziele zu erreichen, sondern mach du uns deutlich, sprich du unser Gewissen, wenn wir da auf falschem Weg unterwegs sind, wenn wir meinen, irgendwas umsetzen zu können, aber das nicht nach deinen Maßstäben ist. Und gib uns auch die nötige Geduld, für das einzustehen, für das zu beten, auf das zu warten, bis deine Stunde und Zeit da ist, dass wir nicht probieren, das, was du in der Zukunft noch haben willst, zu erzwingen, schneller daran voranzugehen, als es von dir vorgesehen ist. Bei all dem möchten wir dich bitten, dass du uns bewahrst, vorbereitest, Kraft gibst für die Herausforderungen der kommenden Woche, dass wir da wissen, du gehst mit uns und du wirst zu uns sprechen, auch in den Einzelheiten des Berufslebens, des Familienlebens oder unserer privaten Angelegenheiten. Amen.